SWR 2 Forum. Klimaschutz per Gesetz, was kommt da auf uns zu? Mein Name ist Werner Eckert. Am kommenden Freitag will die Bundesregierung beim Klimaschutz Nägel mit Köpfen machen. Das sogenannte Klimakabinett soll die Eckpunkte für ein Klimaschutzgesetz vorlegen. Damit soll die Bundesregierung dann sicherstellen, dass wir nicht nochmal ein Klimaschutzziel verfehlen. Denn die Vorgabe für 2020 hat Deutschland ja schon nicht geschafft. 2030, also soll es dann klappen. Im Übereinkommen von Paris haben wir uns da zu einer Minderung der Treibhausgase um 55% gegenüber 1990 verpflichtet. Aktuell sind wir bei -30%, aber das ist vielleicht ein bisschen geschönt, denn da sind alle Effekte des Zusammenbruchs der ehemaligen DDR-Wirtschaft schon mitgerechnet. Jetzt wird's schwieriger. Der Druck durch soziale Bewegungen und auch durch hohe Zustimmungswerte für die Grünen ist groß und das haben die Koalitionäre zu spüren gekriegt. Sie reagieren. Spekulationen gibt es ja genügend, aber was muss da konkret beschlossen werden im Klimakabinett und was wird mit diesen Beschlüssen dann auf uns alle vor allen Dingen zukommen? Das genau diskutieren wir heute im SWR 2 Forum, unter anderem mit Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung, ein profunder Kenner der Berliner Szene und des Klimaschutzprozesses. Herr Bauchmüller, haben wir jetzt wirklich alles auf dem Tisch, was am Freitag dann auch in einem solchen gemeinsamen Konzept stehen wird, oder kommt da noch was wie Kai aus der Kiste?
Ich glaube, wir haben alles auf dem Tisch. Vielleicht haben wir sogar zu viel auf dem Tisch im Augenblick, weil die Koalition hat wirklich Dutzende von Einzelmaßnahmen, zum Teil auch mit fragwürdigen Effekten aufs Klima zusammengetragen. Jeder soll irgendwie was abbekommen. Und deswegen ist eigentlich die spannende Frage für den Koalitionsausschuss am Donnerstag und dann auch für das Klimakabinett am Freitag, ob die Koalition sich tatsächlich dazu durchringen kann, zum Beispiel CO2 einen wirksamen Preis zu geben oder tatsächlich auch über Ordnungspolitik die Deutschen dazu zu bringen, sparsamer mit Energie umzugehen und auf andere Mittel der Fortbewegung, der Wärmeerzeugung umzusteigen.
Dr. Brigitte Knopf ist unsere zweite Diskussionsteilnehmerin, Generalsekretärin des Mercator-Instituts MCC. Ich sage jetzt einmal, wie das ausgeschrieben heißt, Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Für dahin werde ich das dann als Mercator-Institut beschreiben. Und sie hat an verschiedenen Berichten des Weltklimarates IPCC mitgeschrieben. Frau Dr. Knopf, haben wir denn die Chance, mit diesem Arsenal, das da jetzt vor uns liegt, von dem Michael Bauchmüller sagt, da kommt nichts mehr dazu, höchstens was weg, schaffen wir mit diesem Arsenal grundsätzlich die Klimaziele für 2030?
Na, das kann man im Moment noch überhaupt nicht sagen, weil viele der Maßnahmen sind noch gar nicht spezifiziert. Wie viel Geld soll da fließen? In welchen Zeiträumen soll das stattfinden? Und das ist im Moment das Grundproblem, glaube ich, von dem, was wir auf dem Tisch haben, dass man weder abschätzen kann, was diese Maßnahmen an Einsparungen wirklich bringen, noch was sie kosten. Und auch, wie sie miteinander wirken, das ist auch nicht klar. Schließen sie sich gegenseitig aus oder kommt es zu einem großen, guten Gesamtkonzert? Und aus meiner Sicht, was vor allen Dingen fehlt, ist sozusagen der Dirigent oder die Dirigentin des Ganzen, nämlich was ist mit dem CO2-Preis? Welche Rolle spielt der CO2-Preis in diesem Konzert und ob die Koalition dem CO2-Preis ein Leitinstrument zuspricht?
Als Sie eben von Dirigent sprachen, dachte ich eine Sekunde lang, Sie meinten die Kanzlerin vielleicht.
Na, die Kanzlerin ist schon eine recht clevere Dirigentin in dem Ganzen. Sie hat ja im März die Fäden an sich gezogen und hat gesagt, wir müssen dieses Klimakabinett einrichten. Da habe ich am Anfang gedacht, na ja, also jetzt gibt's hier noch irgendwie ein Kabinett und das ist doch Schönfärberei. Aber ich glaube, sie hat damit genau den richtigen Schritt gemacht, weil was nämlich klar wird, ist, das Klimathema ist nicht nur ein Thema, was ins Umweltministerium gehört, sondern das Klimathema ist wirklich ein zentraler Baustein der gesamten nächsten Wirtschaftspolitik der nächsten 10, 20, 30 Jahre, eigentlich des 21. Jahrhunderts, möchte ich sagen. Und von daher hat die Kanzlerin das auf jeden Fall sehr gut gemacht, da allen Ministerien zu signalisieren, jedes Ministerium muss Emissionen einsparen.
Hat sie das Last Say, das letzte Wort?
Ich bin gespannt. Also man sieht ja schon, dass die Positionen der CDU, CSU und der SPD sich aufeinander zubewegt haben. Also von daher sehe ich das Potenzial für eine Einigung auf jeden Fall gegeben.
Dr. Jörg König von der Stiftung Marktwirtschaft diskutiert mit uns. Dr. König, 40 Milliarden zusätzlich steht in diesem CDU-Entwurf jetzt drin. Muss Klimaschutz Ihrer Meinung nach unbedingt denn viel Geld kosten?
Das muss es meiner Meinung nach nicht. Also die 40 Milliarden sind meines Wissens auch noch gar nicht konkret festgezurrt. Viele Zahlen lassen sich in dem Vorschlag noch nicht finden. Was mich erstmal hoffnungsfroh stimmt, ist, dass sie zumindest auf der Unionsseite der Emissionshandel eine Rolle spielen soll als CO2-Preis. Was mir Bauchschmerzen bereitet, ist das, was Sie angesprochen haben, die 40 Milliarden oder vielleicht mehr, die jetzt, so wie es in dem Konzept aussieht, an erster Stelle genannt werden. Also es werden zuerst die vielen Fördermaßnahmen aufgelistet, mit denen man eigentlich möchte, dass eine Verhaltensveränderung herbeigeführt wird, und so ein umfassendes CO2-Bepreisungssystem wird erst hinten angestellt. Und meines Erachtens sollte es genau andersherum sein. Also wie auch eben schon angeklungen ist, so ein Emissionshandelssystem, was ich jetzt befürworten würde, sollte ganz klar im Zentrum der neuen Klimapolitik stehen und begleitend nur einige wenige Fördermaßnahmen.
Das haben Sie jetzt unisono sozusagen gesagt. CO2-Preis ist, das ist entscheidend. Zahlen suchte man in dem CDU-Papier dazu einigermaßen vergeblich. Wie könnte denn ein CO2-Preis Ihrer Meinung nach aussehen und wie wäre er zielführend? Frau Dr. Knopf vielleicht zuerst.
Also zunächst mal kann man CO2-Preis auf zwei Weisen einführen. Entweder über eine CO2-Steuer.
Was die SPD will.
Genau, wozu die SPD tendiert, oder einen Emissionshandel, wo sie die Obergrenze für die Emissionen festlegen und dann bildet sich der Preis am Markt. Und die Systeme klingen erstmal so, als ob sie völlig verschieden wären. Letzten Endes braucht man da aber keine ideologischen Glaubenskriege drüber zu führen, weil man beide Systeme relativ ähnlich ausgestalten kann. Und die CDU hat jetzt in ihrem Papier ja auch geschrieben, sie wollen einen nationalen Emissionshandel für Wärme und Verkehr mit einem Mindest- und Höchstpreis. Und jetzt kommt es natürlich entscheidend darauf an, wo liegt denn der Mindestpreis, wo liegt denn der Höchstpreis? Sie können sich vorstellen, mit diesem Band kann man das relativ eng an der Steuer anpassen. Also von daher kann ich mir auch vorstellen, dass hier ein Kompromiss zwischen SPD und CDU gefunden werden kann, wenn man mit einem Fixpreis einsteigt, dann mit einem schmalen Band und was dann immer weiter wird. Aber es fehlt eben in dem Papier bisher eine Aussage, wo liegt der Höchstpreis, wo liegt der Mindestpreis.
Wo müsste er liegen?
Nach unseren Berechnungen, wenn wir die Klimaziele für 2030 einhalten wollen, müsste ein Mindestpreis im Jahr 2020 bei 35 Euro liegen und ein Höchstpreis bei 70 Euro. Und dann ist aber auch wichtig, was dazu zu sagen, wo wollen wir denn 2030 sein? Ja, also auch um Investoren da eine Perspektive zu geben. Und da wäre unser Preisband zwischen 70 Euro Mindestpreis und 180 Euro Höchstpreis.
Das ist der entscheidende Punkt. Der Pfad muss klar werden eigentlich, gerade auch für die Investitionssicherheit. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, wenn man heute noch Investitionen tätigt in irgendeine fossile Form von Erzeugung von was auch immer. Und mein Eindruck ist im Augenblick, es traut sich gerade an diese Zahlen keiner so richtig ran. Alle sagen, also wir wollen einen sanften Einstieg. Da könnte man dann sagen, okay, lieber ein sanfter Einstieg als gar keiner. Schäuble würde sagen, second best ist besser als nothing. Aber wenn man nur einen sanften Einstieg wählt und nicht den Pfad definiert, mit dem dann eben dieser Preis über die Jahre ansteigt, dann hat man am Ende nichts gewonnen. Und ich habe auch den Eindruck, also man kann beide Instrumente gut gestalten, man kann beide Instrumente vermurksen. Das Problem an der Steuer ist, dass es eben immer eine politische Entscheidung ist. Das heißt, wenn es schlimm kommt, dann haben wir alle vier Jahre einen Wahlkampf, der maßgeblich darüber geführt wird, wie viel muten wir den Bürgern an der Zapfsäule zu.
Das haben wir ja schon mal erlebt. Es gab ja, oder es gibt ganz ja eine genau. Ökosteuer, die unter Rot-Grün eingeführt worden ist. Und beim dritten Mal anheben, glaube ich, hat den damaligen Kanzler Schröder auch der Mut verloren.
Ganz genau, weil der Widerstand zu groß wurde. Wenn man aber anfängt, im Emissionspreis in einem Zertifikatehandel Obergrenzen zu definieren, dann kann man natürlich theoretisch in dasselbe Problem reinlaufen. Dann wird alle vier Jahre über die Obergrenze verhandelt. Was wiederum aber den Charme eines Zertifikatesystems ausmacht, finde ich entscheidend, ist, man kann es mit anderen verbinden, man kann es mit anderen zusammen machen. Also wir könnten auf die Idee kommen, die Niederländer, die Belgier, die Franzosen, neulich hat mir jemand gesagt, vielleicht sogar die Polen zu fragen, ob sie da nicht mitmachen wollen. Und dann bekommt man ein gemeinsames System mit gemeinsamen Obergrenzen, mit einem gemeinsamen Deckel, das natürlich viel schwerer dann von Einzelstaaten umzustoßen ist als eine einzelne nationale Steuer.
Aus meiner Sicht ist es nicht mehr oder weniger gleichzusetzen, ob wir eine CO2-Steuer haben oder einen Emissionshandel. Meines Erachtens brauchen sie erstmal keinen Mindest- oder Höchstpreis. Was der Mindestpreis eigentlich macht, ist, sie verteuern künstlich den Zertifikatehandel. Also sie haben einen vorgegebenen Pfad, ein vorgegebenes Ziel, und das können sie erreichen. Das ist in der Vergangenheit ja auch immer erreicht worden in den Sektoren, die schon im Emissionshandel drin sind. Und wenn der Preis nun mal sehr günstig dann ausfällt im Handel, haben sie einfach das vorgegebene Ziel kostengünstiger erreicht als vielleicht vermutet. Aber meines Erachtens brauchen sie da erstmal keinen Mindestpreis. Jetzt wurde eben noch von Herrn Bauchmüller angesprochen, es wäre zu überlegen, sanft vielleicht in eine CO2-Steuer einzusteigen. Das wurde ja unter anderem durch die drei Gutachten, die vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben wurden, auch mal durchgerechnet. Da wurde angefangen mit 35 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2021 und das stieg dann kontinuierlich bis auf 180 Euro im Jahr 2030. Und da wurde eigentlich ganz klar, dass mit dieser CO2-Steuer, so wie sie da konzipiert war, noch nicht einmal die Hälfte der benötigten Emissionen reduziert werden konnte.
Aber heißt das nicht auch, dass ein so reiner Zertifikatehandel nur dazu führt, dass sie in der Mitte der Zeit die Zertifikate alle verbrasst haben? Alle Emissionen bis 2030 wären im ungünstigen Fall 2025 verbraten, dann ist nichts mehr da und dann steht die Republik vor einer Katastrophe.
Deswegen ist die Union auf die Idee gekommen, da die Möglichkeit einzubauen, zusätzlich Zertifikate zu generieren durch Aufforstungsprojekte etc.
Das kann man so viel aufforsten in Deutschland oder ist das nicht wirklich nur das Problem in die Zukunft verschoben?
Natürlich, damit baut man eigentlich von vornherein ein Schlupfloch in das System ein und bohrt damit die Menge der Zertifikate auf. Also damit ist keinem geholfen.
Ja, da stimme ich völlig zu mit dem Höchstpreis, wenn man den Rest über Aufforstung schaffen will. Es wird ja auch vorgeschlagen, internationale Aufforstung. Ehrlich gesagt reden wir im Moment über was völlig anderes, nämlich wir sehen brennende Regenwälder in Brasilien. Also von daher frage ich mich, wo man da international aufforsten will, wenn man noch nicht mal den Waldschutz im Moment schafft. Und der andere Punkt ist, dass wir auch rein rechtlich gar nicht so viel über Aufforstung abfedern dürfen, weil wir haben auf europäischer Ebene die sogenannte Lastenteilungsverordnung. Jedes Land hat jahresscharfe CO2-Budgets, die es einhalten muss für die Sektoren Wärme, Verkehr, Teile der Industrie und eben Landnutzung. Und aus der Landnutzung darf man nur einen ganz geringen Teil in die anderen Sektoren sozusagen verschieben. Also von daher ist das Schlupfloch rein rechtlich im Moment überhaupt nicht da. Ich würde gern noch mal zwei Punkte machen, Begründung Mindestpreis und Höchstpreis. Zum Mindestpreis, der begründet sich daraus, dass wir gesehen haben, dass der europäische Emissionshandel, den wir schon haben, der ja für vor allen Dingen für den Strom und für Teile der Industrie gilt, lange Zeit nicht funktioniert hat, weil der Preis viel zu niedrig war. Und jetzt wurde immer gesagt, na ja, aber er hat doch die Emissionsminderung geliefert. Da sagen wir ja, also sozusagen auf kurze Frist statisch gesehen hat er das geliefert, aber der Preis war zu niedrig, um dynamische Effizienz, also um langfristige Investitionen anzureizen. Und da bestand die Gefahr, dass der irgendwann ganz plötzlich wie so ein Golfschläger in die Höhe schießt und dann ganz schnell die Klimaziele kassiert werden. Und von daher ist aus unserer Sicht ein Mindestpreis wichtig. Im Moment hat man das mit einem anderen Mechanismus in Europa abgefedert.
Das heißt, wenn man den Markt ganz frei lässt, ich glaube, Dr. König ist ein Vertreter dieser Schule, dann sehen Sie, Frau Dr. Knopf, die Gefahr, dass lange gar nichts passiert, die Emissionsrechte einfach für relativ laues Geld gehandelt werden und dann sind sie plötzlich knapp und dann schießt der Preis plötzlich in die Höhe und dann verteuert sich Benzin schlagartig um einen Euro. Ich übertreibe jetzt. Dr. König, was gibt's dagegen zu sagen?
Dagegen würde ich sagen, es kommt auf die Pfadverlässlichkeit drauf an. Also wenn Sie ganz klar vorgeben können, wie viele Reduktion in welchem Jahr stattfindet, dann wird das Unternehmen beispielsweise dann auch sehen, okay, ich kann mich darauf einstellen, in den kommenden 3-4 Jahren muss ich meine Unternehmensstrategie eben ändern, um klimawirksamer zu agieren.
Aber und haben wir den Unternehmen hier als Vertragspartner oder sind das nicht einfach die Menschen wie Sie und ich, die ihre Heizung betreiben und ihr Auto fahren? Das ist doch Klientel, an die sich das alles am Ende des Tages wendet.
Also eben gerade wurde ja darüber gesprochen, wie es im bisher bestehenden Emissionshandelssystem funktioniert. Da sind es eindeutig die Unternehmen, die angesprochen sind. Im neuen Fall ist jetzt die Frage, wie man es einführt. Da wurde jetzt vorgeschlagen, dass im Upstream-Ansatz quasi...
Das müssen Sie erklären.
Einzuführen, dass also nicht der Mensch an der Tankstelle quasi als Zertifikatehandler agiert, sondern beispielsweise der Erstinbringer in den Markt, also die Raffinerie beispielsweise, die handelt und gibt dann den Preis weiter nach unten bis zur Zapfsäule durch.
Vielleicht müssen wir noch einmal für die Hörer erklären, wie das eigentlich funktioniert mit diesem Zertifikatehandel, denn das ist ja irrsinnig komplex letztendlich. Also der Staat ginge hin und würde sagen, wir geben für den Verkehr, also für Kraftstoffe Und für Heizstoffe wie Heizöl und Erdgas geben wir ein Budget von x Millionen Tonnen CO2. Die dürfen also im Jahr aus der Verbrennung dieser Stoffe erzeugt werden. Und daraus bildet sich am Markt dann eine Erwartung. Das heißt, die Mineralölhändler, die Raffinerien, diese Unternehmen müssen Zertifikate kaufen, damit sie diese Stoffe an die Kunden weiterverkaufen können. Und da wird also ein Handel losgehen. Und aus der Knappheit, die sich da an diesem Markt ergibt, entsteht dann ein Preis. Das wird Jahr für Jahr vorgegeben und soll eigentlich Jahr für Jahr weniger werden, damit auch weniger verbrannt wird. So, jetzt kann man sich ja gut vorstellen, was passiert, wenn man von vornherein sagt, es gibt aber einen Oberpreis von 40 Euro. Da wird natürlich keiner mehr als 40 Euro bieten dafür. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass im Oktober gewissermaßen alle Zertifikate weg sind für das Jahr. Und dann eben irgendwo anders her, vielleicht aus dem Folgejahr, vielleicht eben über solche unsinnigen Schlupflöcher neue Zertifikate generiert werden. Und das ist eben die Frage, lässt man diesen Markt an der Stelle zu, dann muss der Preis eben dann auch diese Knappheit spiegeln können und nach oben gehen. Und das ergibt dann auch den Anreiz, tatsächlich zu überlegen, muss ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahren oder nehme ich vielleicht die Bahn? Sollte ich vielleicht doch mein Haus dämmen? Aber dazu muss man eben dann auch den Mut besitzen, diese durchschießenden Preise im Zweifel zuzulassen. Und was wir im Augenblick hören, sind eben soziale Haltelinien. Natürlich, es geht da um Wählerstimmen. Die wollen weder CDU, CSU noch SPD riskieren. Und deswegen meine Befürchtung, wir bekommen am Ende diesen Emissionshandel, aber leider am Anfang zumindest in einer Form, die nicht das bringen wird, was sie eigentlich bringen sollte für das Klima.
Ja, das befürchte ich auch. Und ich finde es auch nochmal ganz interessant, sich anzugucken, was international für Systeme entstehen und bestehen. Und international sieht man, dass gerade die Systeme, die einen Emissionshandel haben, wie zum Beispiel Kalifornien, auch einen Mindestpreis haben. Die haben eben genau das, worüber wir gerade diskutiert haben, dass Investoren eben langfristig planen können. Was auch nochmal interessant ist, weil Herr Bauchmüller auch nochmal gesagt hat, dass man das europäisch denken sollte. Und das würde ich auch unterstützen, dass man mit den europäischen Partnern Richtung 2030 überlegt, was kann man machen. Da muss man allerdings auch sagen, dass die europäischen Nachbarländer eher auf eine CO2-Steuer im Moment setzen für Wärme und Verkehr und dort einem Emissionshandel eher skeptisch gegenüberstehen. Aber nichtsdestotrotz könnte Deutschland das auf vernünftige Weise so einführen, dass es direkt anschlussfähig wäre an die europäische Ebene und dass man das in Richtung 2030 europäisch gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten sehen könnte.
Also ich sehe, es gibt so die Idee, ja, wir laufen auf einen Handel zu, nicht auf eine Steuer, möglicherweise auf einen Handel mit Ober- und Untergrenzen könnte eine Kompromisslinie in diesem zentralen Punkt sein. Ein Handel hat ja noch einen zweiten Effekt, nämlich die Austauschbarkeit zwischen den Sektoren. Ursprünglich war die Idee ja mal gewesen im Klimaschutzgesetz der Umweltministerin Svenja Schulze, dass man jedem Sektor, also sprich dem Verkehr, dem Gebäudesektor, Landwirtschaft und dergleichen, ein jährliches Ziel auferlegt, beziehungsweise ein Ziel für 2030, jedem Sektor für sich. In dem Moment, wo man Klimagashandel hat, sollen ja die jeweils günstigsten Emissionsminderungen zum Zug kommen. Da muss man dann ja offen sein für Austausch zwischen den Sektoren. Welche Folgen hat denn ein Gashandel für dieses Konzept? Dr. König.
Also ich sehe das genauso, dass man eigentlich alle Sektoren einbeziehen müsste. Je mehr Sektoren, umso besser. Ansonsten nimmt man dem System seine Effizienz. Also sie wollen ja gerade dort CO2 vermeiden, wo die zusätzlichen Kosten der CO2-Vermeidung am geringsten sind. Und dem Klima ist es relativ egal, in welchem Sektor sie das CO2 einsparen. Hauptsache, es wird eingespart.
Wo würde es denn Ihrer Auffassung nach dann eingespart, wenn man so ein offenes System hat?
Also wenn Sie alle Sektoren mit den bestehenden, was jetzt gerade nicht in der Diskussion steht, aber wenn Sie über alle Sektoren ein Emissionshandelssystem einführen würden, wie es gerade angesprochen wurde für 2030, dann würde es im Wesentlichen jetzt bei Energie und Industrie nach wie vor eingespart werden, weil dort die Grenzvermeidungskosten eben am geringsten sind. Beim Verkehr sind sie, da gibt es verschiedene Schätzungen, man weiß nicht genau, wie hoch die Kosten sind, aber es wird vermutet, dort sind sie wesentlich höher.
Aber da gehen natürlich gewisse Probleme mit einher. Einmal wird es einen Aufschrei geben der Industrie, die dadurch dann höhere Zertifikatepreise gewärtigt, die sie Ungarn bezahlen will. Es wird einen weitaus früheren Kohleausstieg geben, als wir das jetzt von der Kohlekommission gehört haben. Das kann man wollen. Das
günstiger, fände, wird günstiger.
Das fände ich persönlich auch gar nicht so schlecht. Aber da haben wir natürlich all die Fragen, die damit verbunden waren, jetzt auch in der Kohlekommission, Stichwort Strukturwandel in betroffene Regionen, dann umso früher. Und dann würde ich gerne noch ein Problem in die Diskussion einführen, das ist das Zeitproblem. Natürlich ist ein Emissionshandelssystem jetzt nichts, was man von heute auf morgen umsetzt. Schon gar nicht die Kopplung an das bestehende europäische Emissionshandelssystem, was ja auch Einigungen innerhalb der EU voraussetzen würde. Aber schon ein nationales Emissionshandelssystem kommt nicht von heute auf morgen. Das wird also mehrere Jahre in Anspruch nehmen. So viel Zeit haben wir aber nicht. Das heißt, im Grunde muss sich das Klimakabinett auch Gedanken darüber machen, was machen wir jetzt in den nächsten 3 Jahren? Gehen wir da wirklich schon mit einem Mindestpreis rein oder sagen wir, okay, wir haben eigentlich ein Instrument, das ist die Energiesteuer, die können wir noch viel stärker auf CO2 ausrichten. Wir nehmen einen fiktiven CO2-Preis, den legen wir jetzt über die Steuer auf alle fossilen Energieträger um. Das ginge relativ einfach und relativ schnell, aber es braucht auf jeden Fall etwas für diese Übergangszeit, bis tatsächlich ein Handelssystem an den Start gehen kann.
Ja, ich sehe das auch, dass wir einen stufenweisen Ansatz brauchen, weil was man sich auch klar machen muss, in den Sektoren Transport und Wärme ist praktisch gar nichts passiert. Also im Wärmesektor sind die Emissionen seit 1990 gar nicht gesunken. Und das Problem ist, dass wir hier einen Lock-in in eine CO2-intensive Infrastruktur haben.
Heißt was?
Das heißt, das ist eine Infrastruktur da, die wird es noch 30 Jahre geben. Und wenn wir jetzt nicht umstellen, dann wird es die noch länger geben. Das heißt, da sind die Zyklen viel, viel länger, bis sich dort was bewegt. Das heißt, wir müssen dort jetzt einsteigen. Deswegen jetzt diese ganzen Sektoren zusammenzulegen, ist aus meiner Sicht problematisch, weil, wie schon gesagt, dann vor allen Dingen wieder mehr Druck auf dem Stromsektor ist. Deswegen denke ich, ist es schon ein guter Ansatz, zunächst mal Wärme und Verkehr separat zu betrachten, damit wir da den Einstieg wirklich in eine CO2-Minderung bekommen, den Ausbau von Elektromobilität voranbringen und so weiter. Und perspektivisch 2030, da kann man dann wieder überlegen, ob man diese Sektoren zusammendenkt.
Also ich sehe das nicht ganz so dringlich oder kritisch. Es gibt verschiedene Schätzungen, wie lange die Einführung eines Emissionshandelssystems dauern könnte, je nachdem, wie man es ausgestaltet. Einige sprechen von 3 bis 5 Jahren. Mit Mitgliedern des Sachverständigenrates hatte ich mich gestern unterhalten. Die gehen eher von 2 Jahren aus, wenn man das national einführt. Und was man sehen kann, es geht ja im Moment um die EU-Lastenteilungsverordnung, wie da bei den Sektoren Verkehr und Gebäude und Teile der Industrie, dass da eben Vorgaben gibt in den kommenden Jahren, dass wir CO2 reduzieren müssen und wenn wir es nicht reduzieren können, dass es gegebenenfalls zu Zahlungen kommen kann. Wenn man sich aber die...
Das sind die Strafzahlungen nach Brüssel, die wir vermeiden sollten.
Entweder Strafzahlungen nach Brüssel oder wir kaufen anderen Mitgliedstaaten deren Emissionsrechte ab. Wenn man sich aber die aktuellen Projektionen anschaut, wie der CO2-Pfad in diesen Sektoren Deutschlands aussehen könnte, gibt es beispielsweise Projektionen vom Öko-Institut, was jetzt nicht unbedingt im Verdacht steht, das Ganze zu überschätzen. Da sieht man, dass im Jahr 2021 Deutschland seine Ziele nicht verfehlen wird und im Jahr 2022 eventuell minimal um etwa 8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das heißt, wir hätten eigentlich bis zum Jahr 2022 Zeit, so ein nationales Emissionshandelssystem einzuführen, ohne Gefahr zu laufen, dass man da Zahlungen tätigen müsste. Und das andere ist, wenn jetzt schon verlässlich signalisiert werden könnte, dass im Jahr 2022 beispielsweise dieses System kommen wird, dann werden sich jetzt eigentlich auch schon Unternehmen darauf einstellen und das antizipieren und vorausschauend planen und nicht erst im Jahr 2022 mit der Reduktion der CO2 beginnen.
Ich glaube, was Sie da sagen, ist politisch aber nicht vermittelbar. Also die Vorstellung, dass das Klimakabinett mit der Ansage endet, wir werden im Jahr 2022 oder 2023 einen Emissionshandel einsetzen, ist für mich nicht vorstellbar. Denn ich meine, wir erleben ja auch den Druck von der Straße. Es gibt junge Menschen, die wollen jetzt eine Antwort. Die wollen nicht die Aussicht, dass die nächste Regierung dann möglicherweise eine Antwort einführen wird. Also das halte ich für schlechterdings undenkbar. Das wäre politischer Selbstmord für Union und SPD. Und wenn das Ziel dieses ganzen Unternehmens auch ist, den Höhenflug der Grünen abzufangen und sich selber wieder ein grünes Mäntelchen umzuhängen, dann dürfte das damit ins Gegenteil verkehrt werden.
Man sollte dann auch nicht ins Gegenteil laufen, so viele Fördermaßnahmen jetzt auf den Weg zu bringen, dass man die CO2-Bepreisung nach hinten anstellt und jetzt versucht, alle Wählerklientel glücklich zu machen, sei es das 365-Euro-Ticket, was den ÖPNV günstig machen soll. Also heute Morgen habe ich jetzt kein Nachfrageproblem im Berliner Nahverkehr erkennen können. Und das weitet sich auf andere Bereiche aus, Abwrackprämie für Heizsysteme und dergleichen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist sogar bei den Maßnahmen, die im Augenblick auf dem Tisch liegen, fraglich, ob am Ende diese Maßnahmen das Problem der möglichen Milliardenzahlungen, die da auf Deutschland zukommen, lösen wird. Das heißt, im allerschlimmsten Fall bekommen wir einen wirkungslosen Emissionshandel oder einen zunächst wirkungslosen Emissionshandel, milliardenschwere Fördermaßnahmen für dieses und jenes, die aber beim CO2 nicht genug bringen, und milliardenschwere Strafzahlungen, die man ja eigentlich hätte verhindern wollen.
Klimaschutz per Gesetz, was kommt da auf uns zu? Das ist das Thema heute im SWR2-Forum. Das diskutieren wir mit Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung, den Sie gerade gehört haben. Dr. Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Mercator-Instituts MCC, und Dr. Jörg König von der Stiftung Marktwirtschaft. 80 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben auf fossile Energien im Jahr gibt es in Deutschland schon. Die machen diese Energien teurer. Wieso also sollte der Preis alleine eigentlich Schlimmeres verhindern können? Oder anders gesagt, sind die Deutschen nicht extrem preistolerant, wenn es darum geht, weiter Auto zu fahren? Also was braucht es ansonsten außer einem Preissystem, um eine Energiewende voranzutreiben und Klimaziele einzuhalten, Frau Dr. Knopf?
Naja, zunächst mal denke ich, dass es um den Ausbau der Elektromobilität geht. Da brauchen wir eine Ladeinfrastruktur. Da steht auch drin in verschiedenen Papieren. Bei der CDU steht jetzt parallel, so wie ich es interpretiere, eine Infrastruktur für Wasserstoff. Und das finde ich sehr fragwürdig, parallel zwei verschiedene Infrastrukturen aufzubauen. Dann auch Zuschüsse für Elektroautos halte ich für sinnvoll, dann, wenn man das verbindet mit Strafzahlungen für besonders wenig effiziente Autos. Also sogenannte Bonus-Malus-Regelungen, die sind für den Staat kostenneutral. Die CO2-armen Autos, die bezuschussen sie, und die CO2-intensiven Autos müssen bei der Kfz-Steuer mehr abführen. Das wären Ansätze.
Braucht es auch Verbote?
Ich glaube, man muss bei Verboten genau gucken, wo macht es Sinn. Und ein Beispiel, wo es meines Erachtens Sinn macht, ist das Verbot von Ölheizungen ab dem Jahr 2030. Das liegt so weit in der Ferne, wo alle sich darauf einstellen können. Und das heißt ja nicht, dass 2030 alle Leute ihre alten Ölheizungen aus den Kellern holen müssen, sondern das ist dann das Verbot für den Neukauf von Ölheizungen. Und ich glaube, da gibt es noch einige Beispiele, und daran kann man sich langhangeln. Da kann es auch über Verbote gehen. Aber aus meiner Sicht ist schon wichtig, auch über diese Bepreisungssysteme zu gehen, weil nämlich Verbote und reines Ordnungsrecht oft auch sozialpolitisch sehr fragwürdig ist. Sozialpolitisch ist es dann für ärmere Haushalte schlechter, während sie bei einem CO2-Preis Einnahmen haben und sie da soziale Härten abfedern können.
Ich finde es schwierig, dass wir im Augenblick, dass in der Koalition so ein sehr großer Bogen eigentlich um das Ordnungsrecht gemacht wird. Die einzige Partei, die dafür eintritt, ist die SPD. Für die Union ist es des Teufels. Am Montagabend hat Klaus Töpfer den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen und hat da nochmal sehr plakativ daran erinnert, was eigentlich er auch mit Ordnungsrecht erreicht hat. Stichwort Drei-Wege-Katalysator, Rauchgas-Entschwefelungsanlage. Er sagt, Schwefeldioxid hätten wir damals nicht wegbekommen, einfach mit einem Anreizsystem oder nur mit Preisen. Und da hat er schon auch recht. Ich glaube, wenn wir uns jetzt mal ins Jahr 2050 versetzen, das Jahr, in dem Deutschland klimaneutral sein soll, können wir uns vorstellen, dass in diesem Jahr noch Verbrennungsmotoren auf den Straßen unterwegs sind? Ich würde sagen, nein. Denn selbst wenn es gelänge, Kraftstoffe so herzustellen, dass sie klimaneutral sind, dann ist doch die Frage, ob das eine effiziente und preisgünstige Methode ist, die Fortbewegung zu garantieren. Oder ob es nicht andere Speichermöglichkeiten, denn letztendlich reden wir ja über Speicher, auch Erdöl, Diesel, Benzin ist eine Form der Speicherung, ob nicht andere Speicher da effizienter sind. Und da fiel mir Stand heute als erstes die Batterie ein, also die Elektromobilität. Und das ist eine Entscheidung, die die Koalition im Augenblick scheut. Die tut so, als könnten wir im Grunde irgendwie den Verbrenner in die Zukunft retten. Wir geben deswegen wahrscheinlich nochmal Milliarden in die Erforschung irgendwelcher alternativer Kraftstoffe, die wir wahrscheinlich auch brauchen werden, aber dann wohl eher, um den Flugverkehr klimaneutral zu gestalten oder möglicherweise den Schwerlastverkehr, aber ganz gewiss nicht für das Auto. Und deswegen finde ich, sollte eine Koalition, die Klimaschutz ernst nimmt, auch eine Ansage machen, was die Zukunft des Verbrennungsmotors angeht. Das ist schmerzhaft in diesem Land, aber ich glaube, dass wir ohne diese Ansage in die Irre fahren werden.
Also man sollte meines Erachtens nicht den Verbrenner in die Zukunft retten. Man sollte da schon mit Innovation versuchen, dem Ganzen Herr zu werden. Aber wovor ich warnen würde, ist, sich jetzt schon darauf festzulegen, welche Technologie ganz genau den Weg vorzeichnen wird. Also wir legen uns jetzt scheinbar alle fest auf das Elektroauto. Jetzt haben Sie, Frau Knopf, angesprochen, im Unionspapier wird mit Wasserstoff auch argumentiert. Vielleicht gibt es noch einen dritten und einen vierten Weg, der uns jetzt aber gerade nicht einfällt. Also würde ich eher für die sogenannte Technologieoffenheit plädieren.
Aber wir können uns darauf festlegen, welche Technologie uns nicht in die Zukunft führt.
Genau, das war meine Frage. Braucht es Verbote und wenn ja, welche?
Also wenn der Verbrenner uns nicht in die
Zukunft... Es geht mir nicht nur um Verkehr. Ja. Weiten Sie das mal auf die gesamte...
Naja, die Ölheizung hat Frau Knopf schon eingeführt. Das ist sehr naheliegend. Es gibt viele andere Prozesse. Also wir können auch irgendwann darüber nachdenken, inwieweit Erdgas noch eine Zukunft hat. Also oder brauchen wir auf Dauer Effizienzvorgaben für Gebäude, die... dahingehend, dass man eben erneuerbare Wärme erzeugt, dass man Kombinationen aus zum Beispiel Solarthermie oder Wärmepumpen verwendet. Inwieweit brauchen wir für den Gebäudebestand zum Beispiel auch feste Vorgaben, was die Energieeffizienz angeht? Da weht es immer noch in viel zu viele Fenster hinein. Natürlich, das sind alles sensible Fragen, weil sie auch an das Verhältnis von Mieter und Vermieter rühren, weil sie auch Eigenheimbesitzer tangieren, die vielleicht nicht so viel Geld haben, tatsächlich ihre Häuser zu sanieren. Aber da braucht man eben einen Pfad. Da muss man klar machen, wir wollen im Jahr 2030, 35, 40 wollen wir an einem bestimmten Punkt sein und wir bieten euch jetzt an, das ist übrigens auch das, was die SPD gerne sagt, wir bieten euch jetzt an, euch dabei zu unterstützen, aber dafür wollen wir dann auch tatsächlich einen Standard X erreichen in diesem Jahr. Ich glaube, anders wird das nicht funktionieren.
Dr. König, mehrfach war jetzt ja auch in der öffentlichen Diskussion dieser soziale Ausgleich, von dem wir auch hier schon gesprochen haben, ein großes Thema für die SPD, extrem wichtig. Wenn man Svenja Schulze dazu hört, glaubt man, das ist das Wichtigste überhaupt, dass der gesamte Prozess so aufgesetzt wird, dass er auf keinen Fall jemanden schädigt, schon gar nicht Menschen, die nicht so begütert sind. Braucht es einen solchen Ausgleich? Und wenn ja, wie kann er denn vorgenommen werden?
Also man muss auf jeden Fall die Bevölkerung mitnehmen, das ist ganz wichtig. Und man muss auch der Bevölkerung klar signalisieren oder mitteilen, dass die neuen Maßnahmen etwas kosten werden. Also der Klimaschutz muss es uns in dem Sinne wert sein, dort auch uns das was kosten zu lassen. Wie man es machen könnte, also wenn man jetzt wieder zurückkommt auf die CO2-Bepreisung, da wird man ja Einnahmen generieren, ob es jetzt die CO2-Steuer ist oder der Emissionshandel, der dann eben nicht beim Staat verbleiben sollte, sondern der sollte rückverteilt werden an die Bürger. Also da geht es ganz klar nur um eine Lenkungsfunktion, die erreicht werden soll. Und da können Sie eigentlich das komplette Geld, was Sie einnehmen, wieder an die Bürger zurückverteilen. Und wie Sie es dann zurückverteilen, kann man dann im Einzelnen sehen, ob Sie das pro Kopf machen. Dann haben Sie vielleicht einen größeren Umteilungseffekt, als wenn Sie es über eine Steuer machen, über Steuerreduktion. Aber das wären mögliche Wege, das zurückzufahren. Die Stromsteuer wäre ein anderer Weg, die aufs Mindestmaß runterzuschrauben, das EEG perspektivisch auslaufen zu lassen wäre. Nochmals ein anderer
Weg. Also die Förderung erneuerbarer Energien quasi dann aus diesen Einnahmen zu zahlen und nicht mehr auf den Strompreis umzulegen.
Wenn man die CO2-Bepreisung dafür einsetzen würde, die EEG-Umlage aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung zu zahlen, das wäre tatsächlich auch ein Schritt, wie man höhere Energiepreise abfedern könnte.
Ist das Ihr Vorschlag sozusagen, soziale Abfederung über den Strompreis?
Unser Vorschlag ist eine Pro-Kopf-Rückerstattung, zumindest eines Teils. Aber ich habe auch die letzten Wochen überlernen müssen, dass das in Deutschland sehr, sehr schwierig ist, dafür einen Kanal zu finden. Ja, es gibt in der Schweiz, die haben dieses Modell der Rückerstattung. Da kriegt jede Person über die Krankenkasse, weil alle in einer Krankenkasse sind, kriegen am Ende des Jahres etwa 80 Euro zurückerstattet. Und das wiegt eben die höheren Preise durch den CO2-Preis, etwa bei 90 Euro liegt auf. Und in Deutschland gibt es diesen Kanal nicht. Also ich glaube, die höchste Abdeckung hat die Behörde, wo das Kindergeld ausgezahlt wird. Bei den Krankenkassen, wissen wir, haben wir private und gesetzliche. Und von daher müsste man im Extremfall sogar eine eigene Behörde dafür aufbauen, was natürlich völlig absurd ist und mit Riesenkosten verbunden ist.
Der Staat kann seinen Bürgern nicht pauschal was Gutes tun.
Na, so würde ich das nicht sehen, weil ich glaube, also wir haben auch noch mal Rechnungen gemacht, wenn man die EEG-Umlage aus diesen CO2-Einnahmen bezahlen würde, dann hätte das auch einen ähnlich positiven Effekt auf die ärmsten Haushalte. Die würden damit dann auch am Ende des Jahres sogar besser gestellt. Also von daher ist das, glaube ich, ein ganz sinnvoller Weg. Zumal auch, wenn der Strompreis sinkt, hätte das auch Vorteile, dass man die Sektoren Transport und Strom mehr miteinander verbindet. Und von daher ist das, glaube ich, ein gangbarer Weg, der sich hier andeutet.
Aber es hat natürlich auch einen klitzekleinen Haken, nämlich der Strom wird dadurch billiger. Und es senkt den Anreiz, effizient damit umzugehen. Das wird jetzt in den Vorschlägen der Union dadurch aufgefangen, dass man eine zusätzliche Förderung für die Anschaffung elektroeffizienter Geräte einführen möchte. Auch da kann man ein kleines Fragezeichen dran machen, ob das so sinnvoll ist. Aber die Gefahr darf man auch nicht außer Acht lassen.
Da sieht man aber, wie verästelt dieser Entscheidungsbaum dann zulaufen kann.
Absolut.
Was wäre denn noch eine Idee, um das Geld zurückzugeben, Herr Bauchmüller?
Die Vorschläge gibt es, die Modelle gibt es ja auch. Also die Schweiz haben wir schon gehört, in Schweden gibt es auch eine Rückerstattung. Tatsächlich hat der Staat nicht die Kontonummer jedes einzelnen Bürgers. Und es macht ja auch nur Sinn, wenn es tatsächlich pro Kopf ausgezahlt wird, also auch für jedes Kind und jeden Senioren. Was wir im Augenblick erleben, ist natürlich, dass der Bürger nach den Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, ein Vielfaches dessen ausgezahlt bekommt, was der Staat einnehmen wird. Ich sage nur die Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale soll auch erhöht werden. Und das ist für mich einer der größten Irrsinne in diesem Paket, weil wir alle wissen, dass die Pendlerpauschale alle Wirkungen hat, bloß nicht Klimaschutz, sondern sie führt eigentlich eher dazu, dass die Wege weiter werden. Es lohnt sich, rauszuziehen und zur Arbeit in die Stadt zu pendeln. Es führt zur Zersiedelung, es zerstört letztendlich damit indirekt auch die Artenvielfalt.
Und sie ist sozial ungerecht, weil nämlich die höheren Einkommen wesentlich mehr davon profitieren. Und davon redet auch keiner. Das finde ich auch höchst problematisch. Also von daher, für mich kommt es gerade bei dieser Rückverteilung, was machen wir mit den Einnahmen, stark auf die Kommunikation an. Wir haben uns internationale Beispiele angeguckt, wo Länder Informationskampagnen dazu gemacht haben und wo dann die Akzeptanz erhöht wird. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass man die Einnahmen in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs steckt. Weil wir müssen ja Alternativen anbieten. Wir können ja nicht sagen, Benzin wird teurer, sondern wenn wir dann auf dem Land oder auch in der Stadt den öffentlichen Nahverkehr dafür ausbauen und das gut kommunizieren, ich glaube, das verstehen die Leute schon, dass ihnen da was Positives zurückgegeben wird.
Also ich bin absolut auch dafür, den öffentlichen Nahverkehr stärker auszubauen. Ist jetzt in dem konkreten Fall auch eine Frage der Zuständigkeit. Also es ist ja eher eine kommunale Verantwortung, dort zu investieren und dafür Bundesmittel zu nehmen, hat dann wieder ganz andere Auswirkungen, dass dann vielleicht die Kompetenzverlagerung wieder stärker an den Bund geht. Und man könnte auch über eine City-Maut nachdenken und darüber dann den öffentlichen Nahverkehr subventionieren.
Aber da spricht ja das Problem an, dass hier Subventionen sozusagen in unterschiedliche Richtungen die Bürger zerren bei dieser Pendlerpauschale. Also ich erhöhe den Preis von Sprit, aber ich gebe dir Geld dafür, dass dir das nicht wehtut. Das wäre ja die Konsequenz. Sowas haben wir ja auch schon zum Beispiel bei der Dieselsubvention, also bei dem niedrigeren Steuersatz auf Diesel. Daran soll ja auch nichts geändert werden, wenn ich recht verstanden habe. Führt diese ganze Regelung am Ende, Dr. König, vielleicht zuerst nicht zu viel mehr Wirrwarr in der Energiepolitik und der Klimapolitik, als wir es ohnehin schon haben?
Das befürchte ich eben auch. Also man muss es versuchen, so klar und präzise und einfach wie möglich zu gestalten. Also ganz zentral sollte eben ein CO2-Preis stehen und darum herum nur so wenig Fördermaßnahmen oder Verbote wie wirklich notwendig. Ansonsten wird es ein Sammelsurium an verschiedensten Optionen geben. Also es liegen jetzt Ideen auf dem Tisch, eine Art Klimafonds, Klima- und Innovationsfonds einzurichten. Es gibt bereits den Energie- und Klimafonds. Es wird überlegt, ob man in die Gebäudeeffizienz stärker mit Subventionen einsteigen soll. Das gibt bereits bei der KfW diverse Förderprogramme. Davon weiß vielleicht die Bevölkerung nicht gut genug, aber dann ist es eher ein Informationsproblem als ein Bereitstellungsproblem.
Also mit dem Wirrwarr nochmal, da sehe ich auch die Energiesteuern, die im Moment eigentlich ein Wildwuchs sind. Wird Gas ganz niedrig besteuert, Heizöl niedrig besteuert, dann Diesel weniger als Benzin. Und das klingt aber auch in den Vorschlägen an, dass man hier eigentlich eine große Energiesteuerreform braucht. Und ich glaube, das wäre der richtige Schritt. Herr Bauchmüller hat es am Anfang gesagt, dass ein Aufbau eines Emissionshandels lange dauern kann, 2 bis 3 Jahre. Und man könnte aber über eine Energiesteuerreform hier einsteigen, auch in der CO2-Bepreisung.
Sagen Sie mir noch eines ganz kurz. Was bedeutet das alles, was da beschlossen werden wird, mutmaßlich eigentlich für erneuerbare Energien? Es muss ja irgendwo Energie herkommen, auch in Zukunft. Und derzeit haben wir Stichwort Windkraftausbauflaute ja eher eine sehr laue Zeit. Was muss passieren in Sachen erneuerbare Energien, damit das überhaupt alles möglich wird?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Bundesregierung ist ja jetzt auch aufgegangen, dass es da ein Problem gibt beim Ausbau, gerade beim Wind. Das heißt, wir brauchen wieder eine Debatte darüber, wie wollen wir unsere Energie, wie wollen wir unseren Strom bereitstellen. Wir müssen sicherlich mehr mit Bürgern sprechen, wenn Windparks errichtet werden sollen, mit Kommunen. Es geht um die Frage, wie kann man Kommunen vielleicht auch direkt noch mehr beteiligen an den Erlösen eines Windparks. Es geht um Fragen wie Auflagen, die gemacht werden in Deutschland, etwa von der deutschen Flugsicherung, die europaweit einzigartige Abstandsregelungen zu Funkfeueranlagen verlangt. Wir werden reden müssen über Solarenergie, wo ein Deckel eingezogen wurde vor einigen Jahren für die Förderung. Nicht mehr als 52 Gigawatt auf deutschen Dächern sollten gefördert werden. Dieser Deckel ist bald erreicht. Also da gibt's viele Schrauben, an denen die Regierung drehen kann. Und das Gute ist, dass das im Zuge dieser Diskussion jetzt tatsächlich auch mehr ins Rampenlicht geraten ist.
Muss sie drehen, Dr. König, oder ergibt sich das sozusagen auch zwangsläufig aus dem Emissionshandel?
Also ich würde sagen, es ergibt sich eigentlich zwangsläufig, und mir persönlich ist es auch und dem Klima vermutlich auch relativ egal, welche Technologie hier am Werk ist. Man muss bei dem Thema erneuerbare Energien natürlich auch die Energiesicherheit nach wie vor im Auge behalten. Es sollte nicht passieren, dass wir den Ausbau wieder so stark ankurbeln, dass wir nachher beim Thema Energiesicherheit vielleicht auf Importe aus dem Ausland angewiesen sind und dann importieren wir uns den Atomstrom aus Frankreich oder den Kohlestrom aus Polen. Das dürfte jetzt nicht passieren.
Also das sehe ich nicht so, dass sich der Ausbau der Erneuerbaren sozusagen von alleine durch den Preis regelt, weil das hat Herr Bauchmüller ja auch angesprochen. Ich glaube, wir haben es hier mit einer fundamentalen Akzeptanzfrage zu tun. Und im Moment sehe ich nicht, dass wir unser 65%-Ziel für die Erneuerbaren bis 2030 schaffen. Und wenn wir das nicht schaffen, steht der Kohleausstieg in Frage, der für 2038 beschlossen ist. Also da glaube ich, müssen wir über andere Maßnahmen nachdenken, jenseits des Preises. Und wie gesagt, ich glaube, Akzeptanz und Dialog ist da nochmal eine ganz wichtige Komponente.
Das klingt immer so schön, Technologieoffenheit, aber wir haben da nicht so viele Optionen. Wenn wir auf Atomkraft verzichten wollen, dann bleiben uns nur erneuerbare Energien.
Zum Schluss vielleicht noch eine kurze Einschätzung. Ist denn der Klimaschutz am Freitag dann safe für die nächsten 10 Jahre? Das läuft jetzt auf diesen Showdown zu und dann glauben die Leute, es ist vorbei und wir haben Ruhe. Ist das so?
Wenn man sich anschaut, was in der Vergangenheit passiert ist, diese Bundesregierung ist ja nicht die erste, die festgestellt hat, dass die Klimaziele in Gefahr sind, die sich irgendwelche Programme vorgenommen hat. Es gab 2007, 2008 mal ein integriertes Energie- und Klimapaket. Später gab es ein Klimaaktionsprogramm. Wenn man da mal reinschaut, interessanterweise finden sich da viele der Vorschläge, die jetzt auch wieder in den Papieren stehen. Alle dieser Ideen wurden auch schon früher mit Hausnummern versehen. Also so und so viel Millionen Tonnen CO2 wollen wir damit sparen und so und so viel damit. Keine dieser Prophezeiungen ist so eingetroffen. Jedes Mal hat man sich ein paar Jahre später wieder in die Augen geschaut und gesagt, Mist, wir müssen nochmal ein neues Paket machen. Und wenn es bei dem bleibt, was da auf dem Tisch liegt, dann sehe ich uns in 5 Jahren hier wieder beisammen.
Das kann eigentlich nur der Startpunkt sein. Ich würde das so ein bisschen wie mit dem Paris-Abkommen vergleichen. Da haben die Staaten sich am Ende gefeiert und das 2, 3 Jahre lang und dann ist gar nichts passiert in der Umsetzung. Und jetzt mit dem Beschluss des Klimakabinetts am 20.09., denke ich, fällt auch ein Startschuss, wo dann viele Anregungen gegeben werden. Und dann muss man aber wirklich in die Umsetzung gehen. Und dann muss man jedes Jahr dranbleiben. Sonst wird das am 20. nur heiße Luft bleiben.
Ja, wenn es darauf keinen Widerspruch gibt, dann soll das das Schlusswort gewesen sein in diesem SWR2-Forum. Klimaschutz per Gesetz, was kommt da auf uns zu, haben wir gefragt. Diskutiert haben Dr. Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Mercator-Instituts MCC, Dr. Jörg König von der Stiftung Marktwirtschaft und Michael Bauchmüller, Kollege von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Werner Eckert.